ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute in der Folge 258 unseres Podcasts, da wenden wir uns einem Werk von Johann Sebastian Bach zu, das im wahrsten Wortsinne unerschöpflich ist, nämlich der H-Moll-Messe. Und weil das so ein gewaltiges Werk mit so vielen Facetten ist, nehmen wir uns auch die nötige Zeit und besprechen diese Missa in 4 Folgen mit jeweils einer knappen Stunde Länge, so wie wir das bereits mit der Johannespassion gemacht haben. Und musikalisch geht's tatsächlich los in H-Moll. Der Beginn des Kyrie aus der H-Moll-Messe. Wir werden darauf natürlich noch ganz genau eingehen. Die H-Moll-Messe ist ein so komplexes und vielschichtiges Werk, dass wir uns vorgenommen haben, sie in diesen 4 Folgen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Heute, in der ersten Folge, wollen wir uns erstmal einen gewissen Überblick über die Bedeutung dieser Komposition verschaffen und dann auf die frühesten Teile blicken, also Sanctus, Kyrie und Gloria. Michael, erstmal eine kurze Frage nach dem Titel. Die Bezeichnung H-Moll-Messe, die ist heute üblich, griffig, kurz. Seit wann heißt diese Messe eigentlich so? Und gäbe es noch Alternativen dazu?
Das ist gleich mal eine gute Frage zum Anfang, lieber Bernhard. Ich bin ja tatsächlich ein bisschen nervös heute, weil die H-Moll-Messe, also die beschäftigt einen ja irgendwie pausenlos und das ist ein wahnsinnig schönes Werk. Insofern hoffe ich, dass wir hier alles unterkriegen, aber mit der Frage nach dem Titel habe ich gar nicht so sehr gerechnet. Ja, es ist folgendermaßen, also die Bezeichnung H-Moll-Messe, ich glaube, die geht tatsächlich auf Karl Friedrich Zelter zurück, den wichtigen Lehrer Mendelssohns, der ja auch maßgeblich dafür gesorgt hat, dass Mendelssohn 1829 diese berühmte Erstaufführung der Matthäus-Passion in Berlin machen konnte in der Singakademie. Der hat schon Anfang der 1810er Jahre in der Singakademie Teile der H-Moll-Messe aufgeführt, hat damals sogar auch gesagt, Zitat, heute habe ich die erste Probe mit Instrumenten von der großen Messe aus H-Moll gehalten, welches wahrscheinlich das größte musikalische Kunstwerk ist, das je die Welt gesehen hat.
Wow, und was für ein Zitat.
Unglaublich, ja. Und ich meine, an großen Zitaten über die H-Moll-Messe mangelt es ja nicht.
Aber das sollte eines der ersten sein.
Das ist wahrscheinlich überhaupt das erste, wo mit diesem Superlativ gearbeitet wird. Und tatsächlich hat er diesen Begriff H-Moll-Messe geprägt, obwohl, das muss man auch mal ehrlich sagen, also es stehen weit mehr Sätze in D-Dur, der Paralleltonart, als in H-Moll selbst. Ansonsten muss man sagen, dass das 19. Jahrhundert noch gleichgewichtet war zwischen H-Moll-Messe zu sagen oder aber die Hohe Messe von Johann Sebastian Bach. Und das geht wiederum auf einen anderen ganz wichtigen Wegbereiter in Sachen H-Moll-Messe zurück, nämlich Hans-Georg Negeli. Der besaß das Autograph der H-Moll-Messe, wollte im Jahr 1818 das herausgeben, machte einen Subskriptionsaufruf und da sprach er gleich mal, jetzt geht's weiter mit den Superlativen, davon, dass es hier jetzt um die Ankündigung des größten musikalischen Kunstwerks aller Zeiten und Völker geht. Ja, und da heißt es dann, der über alle Vergleiche große Johann Sebastian Bach hat nun in unserem Zeitalter eine Anerkennung gefunden, die es möglich macht, zur Herausgabe desjenigen Werks zu schreiten, das schon an Inhalt und Umfang, überhaupt an Größe des Stils und Reichtum der Erfindung seine bisher gedruckten Werke noch eben so weit übertrifft, als diese diejenigen aller anderen Komponisten übertreffen. Wahnsinn, ne?
Ich schweige nur noch.
Ja. Und der Witz ist aber, also große Worte, die aber zu nichts geführt haben. Er hat nicht genügend Subskribenten zusammenbekommen. Deswegen hat dann erst sein Sohn das Werk herausgegeben und als die Hohe Messe bezeichnet. Ja, und so waren jedenfalls diese beiden Bezeichnungen erstmal in der Welt.
Das ist so ein bisschen wie in der katholischen Kirche das Hochamt. Da hat man ja auch diesen Begriff hoch. Das bedeutet ja nicht, dass es sehr hoch ist zum Singen, glaube ich, sondern es ist einfach, die Bedeutung ist hoch.
Genau, Ein hoher Anlass. Und ich meine, da werden wir ja wahrscheinlich früher oder später auch noch kommen auf diese Frage aller Fragen.
Ja, bei Bach. Da nehmen wir uns ganz viel Zeit dafür, in jedem Falle. Erstmal so viel, etwa 25 Jahre über den Daumen gerechnet, hat Bach an diesem Werk gearbeitet. Natürlich mit ganz langen Pausen zwischendurch, wo gar nichts an dem Werk geschehen ist. Dennoch die Frage, ist die H-Moll-Messe sowas wie ein Lebensprojekt von Bach?
Na, ich würde sagen, es ist zumindest das Werk in seinem Oeuvre, wo wir sagen können, es hat die längste Vorglühzeit gehabt. Also wenn man es genau nimmt, kann man die Anfänge, obwohl das noch kein bewusstes Arbeiten an einer H-Moll-Messe war, zurückverfolgen bis ins Jahr 1714. Das ist zumindest die Musik, wo praktisch der alte Bach die ältesten Anleihen bezieht. Und sagen wir mal so, das erste musikalische Stück, was dann auch so später in die H-Moll-Messe gelangte, ist schon im Jahr 1724 komponiert. Die letzten Stücke eher so Mitte, Ende 1749. Ich würde mal sagen, locker ein halbes Berufsleben.
Und wenn man sie genau betrachtet, die einzelnen vielen Sätze, dann merkt man, dass das Werk nicht nur in verschiedenen Etappen entstanden ist, sondern dass auch das Parodieverfahren, das haben wir schon öfters hier behandelt in diesem Podcast, eine große Rolle spielt und dadurch sich das Bild ergibt, dass es eigentlich ein Flickenteppich ist, diese H-Moll-Messe. Und trotzdem wirkt sie ja wie aus einem Guss. Ist doch auch ein Konflikt, oder?
Das ist ein Konflikt und deswegen kann man sagen, ja, Flickenteppich, aber durchaus ein sehr schöner. Ich würde jetzt mal eine Analogie versuchen. Michelangelo, der dieses berühmte Deckenporträt der Sixtinischen Kapelle gemalt hat, ja, und ich glaube 4 Jahre hat er gebraucht, das besteht ja letztlich aus Dutzenden Einzelbildern. Das berühmteste ist ganz in der Mitte Genesis, also die Erschaffung des Adam. Und all die Bilder, obwohl sie, sagen wir mal, in unterschiedlichen Stadien entstanden sind und jedes etwas anderes abbildet, ist es doch ein großes Ganzes, was leuchtet und wo jedes Einzelne in sich überzeugt, aber daraus eben auch wiederum ein Gesamtkunstwerk geworden ist, mit dem die Welt nicht fertig wird und wo man die Chance hat, in jedes einzelne Bild tief einzutauchen und wieder etwas Neues zu entdecken. Vielleicht muss man gar nicht mal unbedingt bei den großen Malern jetzt bleiben, sondern kann auch sagen, ein gutes Wimmelbild hat auch diese Eigenschaften.
Da würde ich doch lieber bei Michelangelo bleiben, denn dieser Vergleich gefällt mir wirklich sehr gut, weil auch da immer wieder mit Superlativen gearbeitet wird.
Also dann belassen wir es dabei. Mal, ja. Ich neige zwar dazu, auch die H-Moll-Messe als Bachs Mona Lisa zu bezeichnen.
Aus anderen Gründen.
Komme aus anderen Gründen, glaube ich, noch dazu. Ja. Aber tatsächlich, also gigantisches Fresko mit vielen, vielen Einzelbildern, die alle für sich stehen können und doch ein großes Ganzes ergeben. Und ich meine, bei Michelangelo wie bei Bach, der Künstler hatte jeweils ein so überragendes Handwerk, dass egal, was der da gemacht hat, es einfach immer auf einem unfassbar regelrecht übermenschlichen Niveau ist.
Wunderschöner Satz, der uns, denke ich, im Hinterkopf die ganze Zeit jetzt in diesem Podcast begleiten wird. Bevor wir aber jetzt uns musikalisch mal diesen ersten Sätzen zuwenden, noch die eigentlich hier bei uns obligatorische Frage nach den Quellen, Michael. Ja. Was haben wir von der H-Moll-Messe an Autographenmaterial und was gibt es an zeitgenössischen Handschriften? Was ist wichtig hier?
Ja, also zum Glück ist die Quellenlage, lieber Bernhard, bei der H-Moll-Messe sehr, sehr gut. Wir haben Bachs eigene autographe Partitur in Berlin in der Staatsbibliothek unter der Signatur P180. Ja, da läuft es jedem Bachforscher kalt den Rücken runter, wenn er P180 hört. Ja. Die berühmte Partitur der H-Moll-Messe. Übrigens seit 2015 Teil des UNESCO-Weltdokumentenerbes. Das ist die eine originale Quelle, die wir haben, also Bachs eigene Partitur. Und zugleich gibt es einen von ihm und seiner Familie ausgeschriebenen Stimmensatz, allerdings nur von Kyrie und Gloria, der wanderte mit klarer Zweckbestimmung im Sommer 1733 an den Hof des sächsischen Kurfürsten, liegt heute in Dresden in der Landesbibliothek, der Vollständigkeit halber Signatur auch hier, Mus 2405-D-21.
Ja, sehr gut.
Wer das bestellt, kriegt es aber nicht, der kriegt höchstens ein Faksimile vorgelegt. Das sind die beiden Originalquellen und ansonsten gibt es aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts doch einiges an Abschriften, allesamt so im Berliner Umfeld 1760er, 70er Jahre entstanden, irgendwo nah bei Karl Philipp Emanuel Bach, der ja bis 1767 Hofcembalist bei Friedrich dem Großen war. Kirnberger, anderer Bach-Schüler, wichtiger Klavierlehrer der Schwester von Friedrich dem Großen, Anna Amalia von Preußen. Es ist auch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts schon eine Abschrift der Partitur der H-Moll-Messe zu Joseph Haydn gelangt. Auch Beethoven hatte von dem Stück Kenntnis, also irgendwie unter der Oberfläche verbreitete es sich und alle, die es in der Hand hatten, staunten.
Wir auch heute noch, da kann ich mich anschließen. Und trotz dieser an sich sehr positiven Quellenlage gibt es natürlich sehr viele Rätsel, auf die wir natürlich auch in diesen Podcasts eingehen werden. Besonders, das kann ich schon mal ankündigen, im dritten Teil, da werden wir vor allem die Frage stellen, warum Bach 1748-49 am Ende seines Lebens so viel Zeit in die Komplettierung dieser Messe investiert hat. Eine Frage noch, bevor wir zur Musik kommen. Michael, das Komponieren von lateinischen Messen war ja eigentlich für einen lutherischen Kantor nicht gerade das Kerngeschäft, sage ich mal. Das waren ja doch die deutschsprachigen Kantaten. Aber es war auch nicht ganz unüblich. Wo bestand denn in der lutherischen Liturgie eigentlich überhaupt Bedarf nach mehrstimmigen Messen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im Gottesdienstablauf, und zwar auch an einem normalen Sonntag, kommt ein Kyrie und ein Gloria vor. Die Frage ist, wie viel musikalischen Aufwand wendet man dem zu? Oder lässt man einfach den Pfarrer das singen? Ja? Oder im Wechselgesang oder wie auch immer. Und tatsächlich können wir relativ häufig belegen, dass in protestantischen Gottesdiensten, dann auch eher noch an den Feiertagen, zumindest Kyrie und Gloria als Figuralmusik dargeboten wurden. Deswegen spricht man da auch gerne von lutherischen Messen, also Messvertonungen, die wirklich nur Kyrie und Gloria enthalten. Und das lässt sich ja für Johann Sebastian Bach auch nachweisen in den sogenannten Kurzmessen, die wir da aus den 1730er Jahren von Bach haben, weitgehend im Parodieverfahren erstellt. Aber wir kennen solche Stücke auch aus dem 17. Jahrhundert von vielen, vielen wichtigen protestantischen Komponisten hier aus dem mitteldeutschen Raum. Vorfahren Bachs im Thomaskantorat haben solche Werke komponiert. Ganz viel wird da auch gearbeitet mit der Gattung Choralmessen, dass man sich einen bestimmten Choral nimmt und die Melodie zugrunde legt in all diesen Sätzen und dann aber eben den Kyrie- und Gloria-Text drauf projiziert. Also das ist relativ weit verbreitet. Und was wir auch belegen können, nicht nur bei Bach, aber eben auch bei Bach, dass andere Teile des Messordinariums, namentlich das Sanctus, auch als Figuralmusik musiziert wurden. Bei Bach können wir das sehr schön nachweisen, zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag 1723 und 1724 hat er jeweils ein einzelnes Sanctus komponiert. Ganz groß und prächtig, aber kurz. Und was jetzt vor einigen Jahren uns Bachforscher ein bisschen erstaunt hat, es tauchten in der Russischen Nationalbibliothek in St. Petersburg bislang unbekannte Texthefte zur Leipziger Kirchenmusik der 1710er, 1720er Jahre auf. Und da ist ein Textheft, die Zeit um Trinitatis 1721, praktisch Kirchenmusik von Bachs Vorgänger Johann Kuhnau überliefert. Und da ist tatsächlich am Trinitatisfest als ein Einzelstück eine Vertonung des gesamten Glaubensbekenntnisses, also des Symbolum Nicenum, offensichtlich aufgeführt worden, weil schlichtweg dieser lateinische Text da abgedruckt ist. Außerdem ist in dem Gottesdienst noch eine Kantate erklungen. Mhm. Heißt also, dass wir schon davon ausgehen können, dass es theoretisch möglich war, jeden Messeteil auch mal figural darzubieten. Richtig vielfach belegte Praxis Stand jetzt ist eigentlich nur solche Kyrie-Gloria-Messen im protestantischen Gottesdienst.
Also das vielleicht mal grundsätzlich auch zur Klärung, dass es nicht völlig ungewöhnlich ist, dass sich auch ein lutherischer Kantor mit dem lateinischen Messtext befasst.
Nur vielleicht das noch als Ergänzung. Na klar. Natürlich ist so eine typische Kyrie-Gloria-Messe gerade mal so lang wie eine normale Kantate. Nicht 2 Stunden lang, weil das würde einfach den Rahmen eines Gottesdienstes sprengen.
Über diese Sonderform sprechen wir hier noch ausführlich und auch über das Problem der Länge sprechen wir noch ausführlich. Aber du hast mir ein schönes Stichwort gegeben. Du hast nämlich erwähnt, das Weihnachtsfest 1724. Jetzt sind wir 2024, genau 300 Jahre danach. Und das ist für uns ja auch indirekt so ein bisschen der Anlass, gerade jetzt die Hamollmesse so ausführlich zu besprechen. Denn im Grunde beginnt die Geschichte der Hamollmesse zu Weihnachten 1724, denn da komponiert Bach ein solch feierliches Sanctus, das später in die Hamollmesse aufgenommen wird. Was ist das für ein Stück?
Na, ein unglaublich prachtvolles Musikstück, muss man sagen. Nicht das einzige Musikstück, was den ersten Weihnachtsfeiertag 1724 im Leipziger Gottesdienst zierte, sondern im Grunde genommen eine Art Bonustrack, denn die eigentliche Hauptmusik war eine Kantate innerhalb des Choralkantatenjahrgangs, hat sich Bach einen Lutherchoral vorgenommen, Gelobet seist du Jesu Christ, prächtigst umgearbeitet in eine Kantate, aber dann kam eben nach der Predigt irgendwann das Sanctus und das ist wirklich ein riesenhaftes Stück. 168 Takte, große Besetzung, 3 Soprane, Alt, Tenor, Bass, 3 Trompeten, Pauken, 3 Oboen, Streicher, also schlichtweg alles, was geht. Und ja, ein Werk, das Bach selbst offensichtlich für so gelungen hielt, dass er eben dann gut 20 Jahre später, als er dann die H-Moll-Messe als Vertonung des gesamten Messordinariums zusammenstellte, eben genau auf dieses Sanctus zurückgegriffen hat.
Und du hast jetzt auffällig oft die Zahl 3 benutzt. Das ist doch jetzt irgendwie überhaupt kein Zufall. Ja? 3 Trompeten, 3 Soprane, 3 weitere Chorstimmen, 3 Oboen und dann geht das noch mit solchen Triolen los am Anfang. Im Chor sind ja auch 3 und das Kleine Sinzöli ist im Dreiachteltakt komponiert.
Ja, die Fuge dann die im Fuge. Zweiten Teil ist im Dreiachteltakt, ja. Und der erste Teil, der ist im Geradentakt komponiert, ja. Aber die hauptrhythmische Figur, die wir alle hören, sind Triolen,
also
vorgetragen von Instrumentengruppen, die immer 3 umfassen. Mhm. Ja, 3 Streicher, 3 Oboen, 3 Trompeten und dann auch eine ganz eigenartige Besetzung. Warum macht der Bach 3 Soprane plus Alt, Tenor und Bass? Mhm. Also das auch wieder, würde ich sagen, 3 gegen 3.
Ja, also hast du eine Erklärung?
Naja, ja, ne? Die Dreieinigkeit spielt ja nur im Sanctus eine Rolle und ich würde mal sagen, mehr musikalische Dreieinigkeit, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist geht nicht als in dieser unglaublich prachtvollen und buchstäblich erhebenden Musik.
Das ist das Sanctus, das später eben Aufnahme in diese gesamte H-Moll-Messe gefunden hat, aber eben schon 1724 zum ersten Mal erklungen ist, hier in Leipzig. Kann man damit rechnen, dass Bach das dann zum Dauerbrenner gemacht hat? Also irgendwie so ein tolles Stück, jedes Jahr Weihnachten, Pfingsten?
Na, ob es jetzt wirklich jedes Jahr erklungen ist, Weihnachten und dann an den beiden anderen hohen Feiertagen auch noch, wissen wir nicht. Aber immerhin ist klar, dass Bach schon im Jahr 1727 so den dringenden Wunsch hatte, das Werk mal wieder aufzuführen, dass er einen Stimmensatz neu ausgeschrieben hat, und zwar aus der Not heraus. Auf der Originalpartitur des Sanctus ist so eine kleine Notiz von Bach, eine Gedächtnisstütze, NB, nota bene, die Parteien sind bei Graf Spurg in Böhmen. Mhm. Heißt, Parteien sind Partien, das Aufführungsmaterial, die Stimmen, hat er offenbar irgendwann kurz nach 1724 an diesen Graf Spurg in Böhmen verliehen und offensichtlich nicht zurückbekommen, denn 1727 lässt er einen neuen Stimmensatz ausschreiben und es gibt dann offenbar nochmal Ergänzungsstimmen aus den 1740er Jahren und deswegen würde ich sagen, also mindestens 3 Aufführungen, Dunkelziffer könnte durchaus 10-mal höher sein.
Dieses Sanctus, wir halten fest, wird ja nochmal sehr wichtig. Chronologisch geht es aber jetzt hier in unserer Folge 1 des H-Moll-Messen-Podcasts weiter im Jahre 1733. Und da passierte in Sachsen etwas ganz Entscheidendes. Es gab einen Thronwechsel, also August der Starke ist gestorben und sein Sohn Friedrich August II. Wurde sein Nachfolger. Bach macht sich durchaus in dieser Umbruchssituation Hoffnungen auf zumindest eine stärkere Beachtung am Dresdner Hof. Ganz konkret möchte er eigentlich einen Titel haben. Welche Rolle spielt da jetzt unsere Missa?
Ja, eine durchaus rätselhafte, aber wir stehen teilweise auf sicherem Grund. Also was wir erstmal grundsätzlich sagen können, Bach hat sich im Juli 1733 nach Dresden aufgemacht und hat in Dresden dem Kurfürsten, ich würde nicht sagen persönlich überreicht, sondern überreichen lassen, einen Stimmensatz zu einer großen Messe, bestehend aus Kyrie und Gloria, ganz säuberlich geschriebener Stimmensatz von ihm selbst und seiner Familie. Und das Ganze ist aber versehen mit einem Anschreiben und da wird eben genau die Stoßrichtung dieser ganzen Aktion glasklar benannt. In tiefster Unterwürfigkeit schreibt er da, Eurer königlichen Hoheit überreiche ich in tiefster Devotion gegenwärtige geringe Arbeit von derjenigen Wissenschaft, welche ich in der Musik erlangt, mit ganz untertänigster Bitte. Sie wollen dieselbe nicht nach der schlechten Komposition, sondern nach dero weltberühmter Clemenz mit gnädigsten Augen anzusehen und mich dabei in dero mächtigste Produktion zu nehmen geruhen. Also er sagt praktisch sinngemäß, überreiche hier meine schlechte, im Sinne von schlichte Komposition, das ist natürlich falsche Bescheidenheit, damit er unter den Schutz des Kurfürsten genommen wird. Und warum, das erklärt er im folgenden Satz. Ich habe einige Jahre und bis daher bei den beiden Hauptkirchen in Leipzig das Direktorium in der Musik gehabt. Dabei aber ein und andere Bekränkung unverschuldeterweise auch je zuweilen eine Verminderung der mit dieser Funktion verknüpften Akzidenzien empfinden müssen, welches aber gänzlich nachbleiben möchte, da ferner eure königliche Hoheit mir die Gnade erweisen und ein Prädikat von der Hofkapelle konferieren. Also jetzt mal auf modernes Deutsch. Ich bin seit einigen Jahren Thomaskantor, mache da hier die Kirchenmusik an den beiden Hauptkirchen in Leipzig und habe sozusagen unverschuldeterweise mehrfach Kränkung erfahren und auch Reduzierung meines Gehalts. Und das Ganze spielt an auf diese in unserem Podcast vielfach thematisierten Auseinandersetzungen, die er mit dem Stadtrat hat, speziell in den Jahren 1729, 30, als er plötzlich anfängt, ihm da unmusikalische Kinder aus Leipziger Familien in den Chor zu stecken. Da ist er der Bach ausgerastet. Ja, spricht er dann gegenüber seinem Jugendfreund Erdmann von der wunderlichen, der Musik wenig ergebenen Leipziger Obrigkeit. Die Ratsherren wiederum nennen Bach den inkorrigiblen Kantor, also die Chemie stimmte einfach überhaupt nicht mehr. Und es ist tatsächlich damals so gewesen, dass beim Verteilen einzelner Prämien, die unter den Lehrern ausgeteilt wurden, der Rat bei ein, zwei Entscheidungen, das können wir nachweisen, ganz bewusst den Bach übergangen hat. Und all das kocht jetzt hier hoch und seine Strategie ist jetzt, neuer Kurfürst, neues Glück. Ja, August der Starke ist tot, der Sohn ist jetzt der neue Regent. Dem diene ich mich an und hoffe, dass wenn er mir einen Ehrentitel gibt, und ich denke, Bach hat gehofft, er bekommt diesen Titel eines Kapellmeisters von Haus aus, in dem Augenblick wäre er unter der Protektion des Kurfürsten, also könnte praktisch in Auseinandersetzung mit dem Stadtrat immer unter den Schirm des Kurfürsten flüchten. Und das war seine Hoffnung. Man muss es wirklich so knallhart sagen, das war für Bach offensichtlich der Hauptanlass, diese große Messe zu komponieren. Ob das Stück dann wirklich in Dresden von der Hofkapelle aufgeführt wurde, können wir nicht genau sagen. Und ich bin mir halt auch nicht sicher, ob nicht eigentlich die Aufführung der Musik ursprünglich gar nicht für Dresden geplant war, denn es gab ein Ereignis 4 Monate vorher, da war der Kurfürst der Neue tatsächlich schon in Leipzig gewesen und zwar das erste Mal, um die sogenannte Erbhuldigung entgegenzunehmen. Mhm. Das war ein ganz wichtiger Protokollakt, also jeder neue Landesherr reiste irgendwann durchs Land. Und in Sachsen war eine Station immer Leipzig und da trat dann hier der komplette Stadtrat an, die ganzen städtischen Bedienten, aber auch die Rittergutsbesitzer der Gebiete um Leipzig herum, um in einem feierlichen Erbhuldigungsgottesdienst dem neuen Kurfürsten die Treue zu schwören. Mhm. Und im Gegenzug hat der Stadt, aber eben auch diesen ganzen Rittergutsbesitzern ihre Privilegien zurückgegeben, die theoretisch mit dem Tod des vorangegangenen Kurfürsten erloschen waren. Und wir können belegen, dass bei älteren Erbhuldigungen, die allesamt im 17. Jahrhundert waren, die Thomaskantoren sich mächtig ins Zeug gelegt haben, da prächtigste Musik zu komponieren. Wir hatten aber im Jahr 1733 eine ganz neue Situation.
Der war plötzlich katholisch, ne?
Plötzlich kommt da ein Landesherr im Kernland der Reformation nach Leipzig, der kein Protestant mehr ist. Ja, also weil einfach der Vater, August der Starke, war, nachdem er hier Erbhuldigungen und so weiter hatte leisten lassen, 4 Jahre später zum Katholizismus übergetreten. Und diese Religion hatte der Sohn geerbt. Und jetzt kann man tatsächlich sehen, ich habe mich da mal wirklich ganz intensiv mit den Archivalien hier in Leipzig, im Ratsarchiv, in diversen kurfürstlichen Archiven damit auseinandergesetzt. Man kriegt mit, die waren damals alle ein bisschen ratlos, weil es gab keinen Präzedenzfall. Mhm. Und man merkt, dass tatsächlich die kurfürstlichen Behörden so ein bisschen auf Zeit spielen. Die Leipziger, die schickten immer Fragen nach Dresden, wie ist es denn mit dem Erbhuldigungsgottesdienst zu halten? Normalerweise in der Nikolaikirche, kommt der Kurfürst oder kommt er nicht? Wie wird denn das? Und die spielen auf Zeit, ja, die Dresdner. Erst 2 Tage vor dem Erbhuldigungsakt, der für den 21. April vorgesehen war, war klar, der Kurfürst kommt, aber er wird nicht in den Gottesdienst gehen, sondern das Ende vom Lied war, die haben einen feierlichen Erbhuldigungsgottesdienst in der Nikolaikirche gefeiert. Proppevolle Kirche, aber der Kurfürst hat sich in die Handelsbörse gesetzt, hat dort Likörchen getrunken und es gab dann erst nach dem Gottesdienst dort nochmal so einen kleineren feierlichen Akt. Mhm. Heißt aber aus meiner Sicht, ich meine, der Thomaskantor, der konnte ja nicht bis zum allerletzten Tag warten, der musste ja ein prächtiges Werk komponieren, auch mit den Thomanen einstudieren. Und mich würde es nicht wundern, wenn tatsächlich diese Kyrie Gloria Messe großfeierlich für den Gottesdienst konzipiert worden war, vielleicht auch aufgeführt worden ist, aber Fakt, nicht in Anwesenheit des Kurfürsten.
Das ist eine sehr schöne Tatsache und auch eine sehr schöne These überhaupt zur Uraufführung der H-Moll-Messe oder zumindest weiter Teile daraus. Aber unstrittig ist ja, dass Bach dann diese Kyrie Gloria-Teile als besondere Gabe nach Dresden geschickt hat, mit diesem Bewerbungsschreiben, das du schon zitiert hast. Und man muss ja auch sagen, das Stück ist schon zugeschnitten auf die Fähigkeiten der Dresdner Hofkapelle, auch in seiner Länge und in seinem Schwierigkeitsgrad.
Naja, wenn wir jetzt dann die einzelnen Sätze gerade des Gloria durchnehmen und dann zum Beispiel diesen halsbrecherischen Violinpart gleich in der Laudamus Te-Arie kennenlernen, dann denkt man sofort an einzelne Mitglieder der Kapelle. Das kann schon sein und wie gesagt, deswegen würde ich auch mal offen lassen, vielleicht hat ja auch Bach im April da etwas aufgeführt, was in Teilen schon dem entsprach, was dann im Juli in Dresden überreicht wurde und Bach hat das Ganze dann nochmal überarbeitet, das können wir nicht genau sagen, aber die unglaubliche Virtuosität, die hier abverlangt wird, die setzt eigentlich voraus, dass man Instrumentalisten, aber auch Sänger hat, die über den Dingen stehen. Und da haben wir tatsächlich einzelne auch Bemerkungen von Bach selbst. Er hat die Dresdner Kapelle, und zwar Sänger wie Instrumentalisten, für das Nonplusultra gehalten, was an Virtuosität hier in Mitteldeutschland überhaupt zu finden war.
Und das sicher mit Recht. Wir wollen jetzt mal auf diese 12 musikalischen Teile von Kyrie und Gloria, zumindest im Schnelldurchlauf, blicken. Bach hat nicht alles neu komponiert, sondern es gibt auch einen gewissen Anteil an Parodien. Was wissen wir denn da?
Naja, richtig auf sicherem Boden stehen wir da, wo wir es 1:1 nachweisen können, dass es Parodievorlagen gab. Bekannteste Beispiel ist die Grazias Fuge im Gloria. Die geht zurück eben auf einen Chorsatz aus der Kantate BWV 29. komponiert 2 Jahre vorher.
Ratswahlkantate.
Ja, Ratswahlkantate. Und das Qui tollis peccata mundi ist eine Bearbeitung von einem ganz eindrucksvollen Eingangschor, nämlich aus der Kantate 46, schaue doch und sehet, ob irgendein Schmerz sei. Mhm. Das sind die belegten Parodien oder ich würde sagen Bearbeitungen bei einzelnen Ariensätzen, die doch manchmal ein bisschen konstruiert wirkende Deklamation könnte Anlass zur Vermutung liefern, dass hier vielleicht Bach ein bereits vorliegendes Stück einfach nur parodiert hat. Aber es kann auch sein, dass wir mit diesen Ideen auf dem Holzweg sind. Mhm.
Fangen wir ganz von an. Wir haben bereits am Anfang des Podcasts die ersten Akkorde der H-Moll-Messe gehört, also den Beginn des Kyrie. Er fängt da an mit schweren Akkorden, das sind im Grunde nur 4 Takte. Und danach kommt eine überlange Fuge, die es eigentlich in dieser Art nirgendwo sonst noch gibt, mit einem ganz langen Orchestervorspiel auch. Was hat das zu bedeuten, dieser doch wahnsinnig bedeutungsvolle Beginn?
Naja, es ist wirklich bedeutungsschwanger, ja, im besten Sinne.
Geht gar nicht
es
mehr,
macht
ne?
klar, hier kommt jetzt was ganz Großes. Mhm. Und jetzt komme ich wieder auf meine Hypothese zurück mit diesem Erbhuldigungsgottesdienst, wo auch Teil des Protokolls war, so eine Art feierlicher Einzug. Ich könnte mir das wunderbar mit diesem Stück vorstellen, ja, diese erstmal spannungsvolle viertaktische Chorblock zu Beginn, der so eine Art Auftakt markiert, aber dann wirklich ein ewig langes Instrumentalritornell. Also ich glaube, es gibt kaum ein längeres. Also vielleicht bei der Kantate Gott, der Herr, Sonne und Schild, das ist noch vergleichbar. Aber wirklich ewig, hat auch was Schreitendes. Also könnte ich mir wunderbar für so eine Art Prozession, Einzug in die Kirche vorstellen. Und dann ist es ja eine regelrecht endlose Chorfuge, wo auch erstmal die Instrumente auch noch ganz obligat sind. Die verschmelzen mehr und mehr dann tatsächlich mit den Chorstimmen im Laufe der Zeit. Aber es ist vor allem der feierliche Auftakt zu einer offensichtlich ganz groß gedachten Veranstaltung.
Wir hören diese ersten 4 Takte und den Beginn dieser Fuge.
Thank you.
So beginnt also das Kyrie der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Und wie gesagt, der dauert, dieser Satz. Und wenn er zu Ende ist, dann hat man sich irgendwie so eingestellt auf dieses H-Moll und denkt, vielleicht geht's ja so weiter. Aber schwer getäuscht, der zweite Satz, Christe Eleison, ist völlig anders. Ein Sopran-Duett und das Ganze nicht mehr in H-Moll, sondern in D-Dur. Ja. Fröhlich, unbeschwert.
Da Capo, ja. Ja, völlig anderer Charakter. Du kannst manchmal in der Literatur nachlesen, dass es ja jetzt um Jesus geht. Ja, Christus erbarme dich, Kyrie eleison ist ja Herr erbarme dich. Dass eben jetzt Bach die Besetzung von zwei Sopranen wählt, um die Wesensgleichheit von Vater und Sohn herauszustellen. Das scheint mir ein bisschen konstruiert zu sein. Aber wenn wir mal darauf fokussiert bleiben, das richtet sich jetzt an Christus, der sich uns erbarmen soll, während der Eingang sich an Gott persönlich richtete, ist vielleicht hier diese kontrastierende Wirkung, weich, dur, einfach eine Reminiszenz an den freundlichen Jesus, während Gott eher der strenge Vater ist. Mhm. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ich glaube aber, wenn man sich jetzt mal insgesamt das Kyrie anschaut, besteht er aus drei Sätzen, wir haben zwei Rahmensätze, die sind Moll und strenger Satz und da liegt es ja auch nochmal zusätzlich nahe in der Mitte einen tonartlich kontrastierenden, aber auch vom ganzen Charakter kontrastierenden Satz zu komponieren.
Das Christe-Duett. Und danach wird das Kyrie traditionell wiederholt. Und jetzt wechselt Bach wieder nach Moll, aber nach Fis-Moll und bringt eine für mich absolut schmerzhafte Fuge durch diese Chromatik.
Ja, die tut wirklich weh. Sie ist wahnsinnig streng. Also das ist eine richtig strenge Fuge. Wir sprechen immer vom Stil Antico, also so diesem pseudo-alten Kirchenstil. Mhm. Für Fans der Zahlensymbolik, ich weiß nicht, ist dir das schon mal aufgefallen, lieber Bernhard?
Hab noch
das
nicht
Fugenthema. Kyrie eleison, eleison. Wie viele Noten?
14 etwa?
Ganz genau.
Guck an.
Das wäre wieder die Bach-Zahl, also Zahlenalphabet, ja, B2, A1, C3, H8. Ich habe jetzt wahrscheinlich furchtbar gesungen, aber zu
sehr
pädagogischen
schön hast du gesungen.
Zwecken sind es tatsächlich genau 14 Noten. Ob das jetzt eine Signatur ist oder nicht, ich wollte es mal nur der Vollständigkeit halber für die Fans der Zahlensymbolik erwähnen und auch demonstrieren. Ich habe noch nie in meinem Leben H-Moll-Messe gesungen.
Ja, eine wirklich sehr chromatische, strenge Fuge, die für mich auch, das muss ich Michael nochmal sagen, auch dieses Erbarme dich vor allem ausdrückt.
Ja.
Also, dass da einer wirklich, so ähnlich wie es im Psalm heißt, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Ja, also, dass diese Verbindung hier nochmal musikalisch ausgedrückt wird und dann natürlich auch mit dem Wissen, das schon komponiert ist, dass danach, unmittelbar danach, das Gloria folgt, was wieder das ganze Gegenteil ist.
Ja, da fängt ja wirklich dann das Universum an zu klingen und zwar Himmel und Erde zugleich.
Oh. Ja, also glänzendes D-Dur, Trompeten, Pauken. Und das ist diese Welt der Trompeten-Pauken-Eingangschöre in D-Dur, die wir bei Bach häufig schon auch hatten in unserem Podcast. Wir kennen sie, aber trotzdem ist das hier schon was sehr Besonderes, zumal dieser Chor nach einer Weile sich etwas abschwächt, weil dann ein anderer Text kommt, Et in terra pax hominibus. Da geht es also darum, dass auf der Erde auch Friede sein soll, zumindest den Menschen, die guten Willens sind. Und trotzdem spart er auch da nicht mit musikalischer Pracht. Die Trompeten bleiben ja auch in diesem zweiten Teil.
Also ich finde überhaupt dieses ganze Gebilde, also erster Teil, Gloria in excelsis Deo, Ehre sei Gott in der Höhe und dann und Friede auf Erden den Menschen, welche guten Willens sind, ist für mich wahnsinnig bewegend, weil erst haben wir diesen unglaublichen musikalischen Pomp. Zitiert wird ein Satz, den die Engel den Hirten auf dem Felde singen, bei der Geburt Jesu Christi. Und deswegen sehe ich hier, dass wirklich erstmal der ganze Himmel musiziert. Das sind die Engel Herrscharen, die Gott preisen. Und dann eben dieser toll gemachte Bruch. Plötzlich wird es ganz leise und die ganze Musik sackt eine Oktave nach unten. Und jetzt geht es plötzlich um den Frieden auf Erden, der erstmal leise beschworen wird, aber sich immer mehr durch eine Verdichtung der Instrumentierung und ein langes Crescendo, was sich da ausbreitet, wie eine Art Lauffeuer verbreitet. Und das ist ja irgendwie etwas, ich glaube, das geht uns heute mal wieder näher denn je, weil wir auch gerade wissen, in welchem Zustand die Welt ist. Und hier kriegt man, glaube ich, auch einen Eindruck, wie sehr auch die Menschen des 18. Jahrhunderts wussten, wie wichtig und wie existenziell es für uns alle ist, eben Frieden zu haben. Und das bringt Bach durch ein überlanges Crescendo wunderbar zum Ausdruck.
Ja, dann geht's weiter. Als nächster musikalischer Teil folgt im Gloria die Sopranarie Laudamus Te. Ein Widmungsstück für den Hof, kann man sagen, ja?
Naja, weil du jetzt an diesen wahnsinnig virtuosen Violinpart denkst, also ja, Solo-Violine, die hier wirklich, ich würde mal sagen, freihändig klettern muss ohne Seil. Also das sind überbordende Verzierungen, die der Bach da reingepackt hat, in krassen Läufen nach oben, die liegen völlig frei und bei jeder Aufführung hoffe ich immer, dass der Geiger sich nicht verirrt. Es ist echt wahnsinnig schwer zu spielen und da denken wir natürlich alle sofort an den Konzertmeister der Dresdner Hofkapelle, das war der beste Geiger weit und breit, Johann Georg Piesendl, dass den Bach hier auf dem Schirm gehabt hat, kann gut sein. Jedenfalls ist es ein wunderbar packendes Stück Musik, in der ja die Herrlichkeit Gottes wieder gepriesen wird und die äußert sich einfach in krassen, lebendigen Verzierungen.
Laudamus Te. Danach geht's weiter. Völliger Kontrast wieder mit einem Satz im alten Stil. Den hast du vorhin schon erwähnt. Gratias agimus tibi. Den hat Bach übernommen.
Ja, aus der Kantate Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Ratswahlkantate. 2 Jahre vorher komponiert. Großer Stile Antico-Satz. Aber auch hier wieder ganz ähnlich wie in dem Et in terra pax. Über die lange Strecke. Allein durch die Instrumentierung. Ein Crescendo, das den Gänsehautfaktor von Takt zu Takt steigert. Ja, irgendwann kommt dann dieser Moment, wo die Trompeten einsetzen.
Und die Pauke, ganz wichtig.
Das Fugenthema und die Pauken. Und man denkt bei den Pauken immer erst, ups, die sind doch einen Schlag zu spät, bevor man mitkriegt, nee, die imitieren ja auch das Fugenthema. Und dann stimmt's doch wieder. Genial gemacht. Und ich meine, wir alle kennen den Satz ja dann auch noch mit einer zweiten Textierung, weil er ja ganz am Schluss der Messe dann nochmal von Bach verwendet wird, fürs Dona Nobis Pacem.
Thank you. gratias agimus tibi im alten Stil, dieser Satz. Danach fügt Bach ein Duett ein, Domine Deus. Wieder was ganz anderes, fast ein bisschen wie höfische Musik, finde ich.
Ja, und es hatte ja auch einen halbwegs weltlichen Anlass in der Parodievorlage, die man vermutet, ihr Tore zu Zion, eine Ratswahlkantate aus dem Jahr 1727, da scheint die Musik ursprünglich entstanden zu sein. Es ist eine Hypothese. Fakt ist, delikat instrumentiert, also ein Duett, plus eben herrlich tupfende Flöten und die Streicher, also zwei Geigen und Bratschen, Consordino, also mit Dämpfer, und die Celli und Violonen, Pizzicato, also delikate Klangmischung, ein ganz, ganz farbig klingender Satz, der nach dem Getöse da vorher und dieser Intensität auch im Gratias Agimus auch wiederum einen ganz überraschenden Kontrast herstellt.
Das war das Duett und dann gibt es diesen auch schon angesprochenen Chorsatz, Qui tollis peccata mundi, der wiederum eine Parodie ist, aber das kann man auch nicht oft genug hören, nicht?
Nein, es ist ja jetzt wieder im Text eine Art Flehen der sündhaften Welt um Erbarmen und Bach hat da eine glänzende Bearbeitung dieses Eingangschors aus der Kantate 46 vorgelegt. Führt im Grunde genommen diese delikate Instrumentierung des vorangegangenen Duetts fort. Also die Streicher, die bleiben Consordino. Jetzt teilen sich nur die Flöten, die haben jetzt einzelne Stimmen. Ja, und diese absteigenden Moll-3-Klänge, ganz viele Dominant-Sept-Non-Akkorde kommen davor und ein Vorhalt geht in den anderen. Das ist wirklich dieser ganze Schmerz der sündenbeladenen Welt, der hier zum Ausdruck kommt und für mich eigentlich einer der spannungsvollsten Momente in der gesamten H-Moll-Messe. Freue ich mich immer sehr darauf.
Das war also dieser Chorsatz, Qui tollis peccata mundi. Und jetzt sind wir schon praktisch in der Schlusskurve dieses Glorias der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Und den sollte man vielleicht auch so ein bisschen gemeinsam betrachten. Es kommen zwei Arien hintereinander. Qui sedis ad dexterem patris und dann das Quoniam, tu solus sanctus. Und dann direkt übergehend der Schlusschor. Und Michael, ich schlage vor, dass wir es auch so ein bisschen als eine Einheit betrachten. Wie würdest du diese beiden Arien sehen?
Naja, erstmal auch ganz, ganz unterschiedlich in den Klangfarben. Eigentlich arbeitet hier Bach in diesen letzten drei Sätzen des Glorias das komplette Instrumentarium ab, was er für diese Kyrie-Gloria-Messe vorgesehen hat. Im Qui sedis singt er alt, begleitet von Solo-Oboe und Streichern. Hier fleht im Grunde genommen nochmal ein einzelnes Individuum Jesus an, um Erbarmen. Danach das berühmte Quoniam, ultimativer Lobpreis an Gott, mit den anderen beiden Blasinstrumenten, die gerade geschwiegen haben, nämlich Corno da Caccia, Horn, kommt auch überhaupt nur in diesem Satz vor, und zwei Fagotte, alle anderen Instrumente schweigen. Eine ganz tiefe Instrumentierung. Solosänger ist auch noch Bass, also wirklich tiefstes Register, also tiefer geht's in der ganzen H-Moll-Messe nicht. halsbrecherischer Part für das Horn. Und wir erleben es ja ständig in Live-Aufführungen. Also barocke Hörner scheitern regelmäßig daran.
Nicht nur barocke. Ich habe schon andere Hörner scheitern hören.
Das noch nicht. Ja, und das ist ja auch die nächste Frage. Was war das eigentlich überhaupt für ein Instrument und so weiter? Und man kommt wirklich bei jeder Live-Aufführung immer wieder ins Grübeln. Ist das jetzt wirklich die ultimative Lösung? Aber dennoch, es gibt auch tolle Beispiele. Also wenn es gelingt, ist es ein wahnsinnig toller Satz. So, und dann am Ende wird dann nochmal das Feuer entzündet. Also da, glaube ich, kommt nochmal der Heilige Geist ins Spiel und es ist ein munterer Wechsel zwischen, sagen wir mal, eher Fugato-Abschnitten und Homophon-Abschnitten. Und das verbreitet sich wirklich nochmal wie ein Feuerwerk. Und jetzt spielt wirklich nochmal alles, was spielen kann. Also sprich, 3 Trompeten, Pauken, 2 Flöten, 2 Oboen, beide Fagotte, Streicher und 5-stimmiger Chor. Und nur das Horn hat hier nichts zu sagen. Das ist eben nur im Chorniam dran gewesen. Aber tatsächlich nochmal alles zusammen. Diese letzten 3 Sätze könnten in ihren Klangfarben nicht unterschiedlicher sein.
Und ich denke, wir hören jetzt mal den Übergang von der Bass-Arie Chorniam zum Schlusschor Cum Sanctus.
Und dann wird man sofort merken, was ich mit Entzünden meinte.
Das war der Übergang von der Bass-Arie Quoniam tu Solus Sanctus zum Schlusschor des Glorias cum Sancto Spiritu aus der Hamollmesse von Johann Sebastian Bach. Und ja, Michael, das war schon der erste Teil unseres 4-teiligen Podcasts zur Hamollmesse. Wir verabschieden uns für heute und melden uns wieder mit dem 2. Teil. Und da wird es dann vor allem um das Credo dieser Messe gehen.
MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.